Ja, ich möchte auf Jesaja 40 eingehen. Wir können nicht den ganzen Text behandeln. Ich habe aus diesem Text schon mal gepredigt, aber andere Schwerpunkte gelegt. Dieses Mal soll es vor allen Dingen um das neue Jahr gehen. Und in diesem Text kommt es zweimal vor, wo wir gefragt werden, weißt du es denn nicht, hast du es denn nicht gehört? Und das soll auch unser Thema sein heute. Weißt du es denn nicht, hast du es denn nicht gehört? Und hier in Vers 6 begegnet uns ein Aufruf, es spricht eine Stimme, predige. Und er sprach, also Jesaja, was soll ich predigen? Und dann bekommt er die Antwort, alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird durch die Blume verwelkt, denn der Hauch des Herrn weht da rein. Wahrhaftig, das Volk ist Gras. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Das ist die Dringlichkeit, die Jesaja weitergeben sollte. Und das sehen wir auch, wie eigentlich dieses ganze Kapitel sich um Vergänglichkeit dreht, aber um die Herrlichkeit Gottes. Wir haben eine unruhige Nacht hinter uns, wahrscheinlich alle. Der eine konnte vielleicht sogar gut schlafen, der andere schlechter. Ich war auch kurz draußen, noch um Mitternacht. Habe aber nicht viel gesehen, weil viel Nebel war, viel Rauch und Gestank. Was gab es da nicht alles, so in den Häusern zu hören? Feier, Jubel, klingende Gläser, Korkenknallen, wie das so üblich ist an Silvester. Da wird gefeiert und gezecht bei vielen. Heute Morgen ist dafür weniger los mit vielen. Inzwischen ist auch die letzte Leuchtrakete wahrscheinlich hochgegangen. Zumindest die das neue Jahr entschießen wollte. Ja, und wir wissen es. Es kommen bestimmt auch heute noch verschiedene Spätzünder hinterher, vielleicht auch noch die restliche Woche. Wir können darauf warten. Aber das große Feuerwerk ist vorbei. Und das neue Jahr hat begonnen. Seit Mitternacht steht das neue Jahr 2017 auf dem Kalender. Und dieses neue Jahr nimmt ab heute volle Züge an. Und was bleibt letztendlich übrig von all dem Silvester-Geknalle, von diesem ganzen Feiern? Was bleibt übrig, vielleicht schon heute, was bleibt übrig davon? Letztendlich eine finstere Nacht im Nebel. Rauch und Gestank, Rauch und Schall, heute schon von gestern. Ein Verpuffen und nicht mehr viel. Eine Rakete geht hoch. Man betrachtet sie, wie sie da hochschießt, oben dann sich entfaltet, vielleicht in vielfacher Weise. Ein schöner Lichtstrahl entsteht bei vielen Raketen in der Dunkelheit. Ganz kurze Zeit wird die Nacht erhellt. Der Inhalt wird ausgebrannt und die ausgebrannte Rakete, die dreht oben am Bogen und kommt wieder runter und schlägt irgendwann auf den Boden auf. Und man muss immer froh sein, wenn man von keiner getroffen wird. Sie schlägt auf den Boden auf, qualmt noch eine kurze Zeit vor sich hin und das war's dann. Und ganz ähnlich, wie Gott der Herr zu Jesaja sagt, als Jesaja sagte, was soll ich predigen? Da sagt Gott der Herr, alles Fleisch ist vergänglich. Alles, was du hier auf der Erde siehst, ist vergänglich. Genauso wie eine Rakete. Jesaja fragte, was soll ich predigen? Oder bekam den Aufruf, predige. Und er fragte dann, was soll ich predigen? Und es ist immer wichtig, Gott zu fragen, was man eigentlich predigen soll. Das ist für jeden Prediger wichtig. Aber auch für jeden, der irgendwo mit Menschen über Gott redet. Es ist wichtig, Weisheit von Gott zu haben, Gottes Leitung und von Gott her zu wissen, was man sagen soll. Gott sagte zu Jesaja, die Zeit des Menschen und die Zeit auf Erden ist sehr begrenzt, darum predige, alles Fleisch ist Gras und alles seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird durch, die Blume welkt, denn der Hauch des Herrn weht da rein. Wahrhaftig, das Volk ist Gras. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Und das ist eine Tatsache, die der Mensch aufnehmen muss. Er muss sie wahr realisieren in seinem Leben, dass das menschliche Leben letztendlich ist wie des Grases Blume. Natürlich hat ein Menschenleben mehr Jahre oder längere Zeit als nur eine Blume. Und doch ist es ein großer Vergleich. Die Blume wächst aus dem Boden, sie bekommt Regen und Sonne, sie gedeiht, sie blüht. Und man kann die Schönheit ihrer Blüte vielleicht längere Zeit betrachten. Doch irgendwann, da verwelkt sie, geht in sich zusammen oder verdorrt. Spätestens, wenn der Herbst und Winter kommt, ist ihre Pracht dahin. Oder wenn sie nicht vorher abgeschnitten wird, dann verblüht sie. Spätestens bis zum Winter ist sie verdorrt und dann ist nichts mehr zu sehen. Das ist der Lauf dieser Welt. Das ist aber auch der Lauf der Völker, wie uns hier in Jesaja gezeigt wird. Das ist der Lauf allen Fleisches auf Erden. Und deswegen möchte ich einen ersten Punkt setzen, und zwar die Vergänglichkeit allen Fleisches. Die Vergänglichkeit allen Fleisches. Natürlich geht dieser Text zuerst an Israel. Und Israel war ja zur Zeit von Jesaja sehr stark von Gott abgefallen. Jesaja musste auch Gericht ankündigen, genauso wie Jeremia. Und der Prophet Jesaja, der musste nicht nur diesen Text vermitteln, sondern auch krasses, ja hartes Gericht über Israel. Wenn ihr so weitermacht, dann kommt ihr in die Gefangenschaft. Und dann werdet ihr 70 Jahre in der Gefangenschaft sein. Denn Israel stand ja im Bund des Gesetzes mit Gott. Werdet ihr gehorsam sein, werdet ihr Segen ernten. Werdet ihr aber ungehorsam sein, werdet ihr euch womöglich sogar anderen Göttern zuwenden, dann werdet ihr Fluch ernten. Und Jesaja prophezeite, dass Israel durch die Abtrünnigkeit von Gott zu Fall kommen wird. Er hat eine Grenze gesetzt und Gott ließ es durch Jesaja ausrichten. Als Israel ganz auf Gott ausgerichtet war, da ging es im Bund des Gesetzes aufwärts im verheißenen Land. Oh, das kam in volle Blüte. Denken wir an die Zeiten von David und Salomo, aber auch später noch einzelne Erweckungskönige. Aber zur Zeit Jesajas, da war eigentlich fast alles dem Zerfall preisgegeben. Als Israel ganz auf Gott ausgerichtet war, da hatte Gott sichtbar gesegnet. Da hat es sichtbaren Segen erlebt. Als sie sich aber von dem lebendigen Gott abgewandt hatten, ja, das hat man schon bei Salomo gesehen. Salomo hat ja alle Weisheit gehabt, die ein Mensch nur bekommen kann. Aber ich habe, wo ich wieder neu von Salomo gelesen habe, gedacht, Weisheit schützt auch vor Torheit nicht. Dieser Mann hat später ein geteiltes Herz bekommen, weil er ausländische Frauen und es massenweise zu sich genommen hat. Und die Frauen haben sein Herz von Gott abgewendet. Und genauso wie Salomo ein geteiltes Herz hatte, wurde später auch sein Reich geteilt. Das war schon Gericht Gottes. Gott wollte es nur nicht zu seinen Lebzeiten tun. Er wollte ihn davor schonen. Aber nachher ist es geschehen. Und Salomo hatte große, große Schuld auf sich geladen. Wenn sich das Volk, speziell das Volk Gottes, das damals im Bund des Gesetzes mit Gott stand, sich vom lebendigen Gott abwendet, dann kann es nur abwärts gehen. Kennt ihr die geistliche Abwärtstreppe? Diese Treppe hat nur drei Stufen, aber drei große Stufen. Nämlich, man kann in der Gottesherrschaft leben, wenn man aber aus der Gottesherrschaft heraus oder die Gottesherrschaft nicht regieren lässt, dann geht es hin zur Eigenherrschaft. Und wenn man sogar von der Eigenherrschaft wegkommt, dann kann man bis zur Fremdherrschaft kommen. Und genau die Fremdherrschaft, die war ja auch zur Zeit des Herrn Jesus, als der Jesus nach Israel gekommen ist. Da waren die Römer im Land. Gottesherrschaft, Eigenherrschaft, Fremdherrschaft. Das kannst du auch in deinem eigenen persönlichen Glaubensleben beobachten. Stehst du unter Gottesherrschaft oder stehst du in Eigenherrschaft? Oder wendest du dich womöglich noch ganz anderen Mächten zu? Dann bist du unter Fremdherrschaft. Darin kann sich jeder persönlich prüfen, wo er steht. Wo Gott auf dem Thron ist, wo er herrschen und regieren kann, da ist auch in unserem Leben vieles geregelt und wunderbar. Wo aber die Eigenherrschaft auf dem Thron ist, also das eigene Ich, Da stimmt schon vieles nicht mehr und da kann Gott nicht mehr das ausrichten, was er gerne möchte. Fremdherrschaft dagegen, da entartet eigentlich alles und das geht dann bis hin zum Gericht Gottes. Aber Gott gibt dann nur Gericht, um sein Volk wieder in die richtige Position zu bringen, um sein Volk zum Nachdenken zu bringen, um sein Volk zur Umkehr, ja, und zur neuen Hingabe zu bewegen. Das ist der Kampf, den wir heute auch haben. Ihr wisst es alle, dass wir alle den Kampf haben zwischen Fleisch und Geist. Römer 7 und Römer 8 sprechen davon, von Fleisch und Geist. Aber auch Galater 5, Vers 17 zum Beispiel sagt, denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist und den Geist wieder das Fleisch. Und diese widerstreben einander. Die stehen fortwährend auf Konfrontation. Und das ist die Frage, wer die Oberhand hat. Oder auch, wen wir vielleicht mehr füttern. Fleisch oder Geist? Auf wen bist du ausgerichtet? Denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist und den Geist wieder das Fleisch. Diese widerstreben einander so, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Galater 5, Vers 17. Was sind die Werke des Fleisches? Wir haben schon viel darüber gehört, auch in anderen Botschaften. Letztendlich zusammengefasst sind sie die Ich-Werke. Wir können auch sagen, die Ich-AG. Die Ich-AG. Und was sind vor Gott letztendlich die sogenannten Ich-Werke, die Werke des Fleisches? Sie sind vor Gott letztendlich nutzlos. Ja, sie sind sogar tot vor Gott. Sind tote Werke. Und wo enden letztendlich die Ich-Werke? Allgemein, auch andere Menschen, nicht nur wenn wir im Fleisch leben. Die Ich-Werke, die sind sehr vergänglich. Sie gehen letztendlich auf wie Schall und Rauch. Sie haben keinen ewigen Bestand. Sie ziehen höchstens noch Gericht Gottes hinterher. Der Mensch allgemeiner wird in diese Welt hineingeboren. Er wächst auf, er blüht auf in seiner Jugend bis zum Erwachsenwerden, auch im jungen Erwachsenenalter. Erreicht vielleicht vieles mit all das, was es im Leben so gibt. Vielleicht ist er später sogar sehr stolz auf das, was er leisten konnte. Und vielleicht begleitet ihn auch irgendwann ein beständiger Selbstruhm oder auch eine Selbstgerechtigkeit, wie gut man doch selber ist und was man doch auch schon alles getan hat. Das habe aber ich getan, das habe ich geleistet, schaut alle hin, das habe ich gemacht. Ihr müsst jetzt alle vor mir niederfallen. So kommen uns viele Menschen heutzutage in unserer Gesellschaft entgegen. Sie sagen nicht, man soll vor ihnen niederfallen, aber so ungefähr könnte man es meinen. Und wenn man das aber mal aus Gottes Sichtweise betrachtet, das Verhalten der Menschen, dann kann man aus Gottes Sichtweise nur sagen, oh, du armer Mensch, schmückst dich selbst mit deinem Fleisch, wo doch letztendlich alles von Gott kommt und Gott dir so viel Geduld und Liebe entgegenbringt und dir so vieles geschenkt hat in deinem Leben, dich so in so vielen Dingen einfach hat gewähren lassen. Und nicht umsonst, sagt der Prediger, aber auch andere Bibelstellen, vor Gott ist solches eitel. Das heißt vergänglich, das heißt unbrauchbar vor ihm. Und Gott, der Herr, hat all diesem Fleisch auf Erden bewusst eine Grenze gesetzt. Und die Zeit des Menschen steht in Gottes Hand. Wir haben es gerade gesungen. Und der Psalmist sagt, Psalm 90, Vers 10, unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Ja, es kommt uns vor, vielleicht auch dir und mir auch oft, als flögen wir tatsächlich davon. Von einem Jahr ins andere. So schnell sind 10 Jahre vorbei. So schnell vergeht die Zeit. Kaum hat man 2010 gehabt, ist schon 2017. Heute haben wir 2017, bald haben wir 2020. Und dann haben wir 25, wenn wir es noch erleben. Und wir können es beobachten. Menschen kommen und gehen. Generation für Generation. Und vielleicht bleiben von manchen noch viele Erinnerungen und manche Denkmäler. Ich habe das neulich wieder beim Kalenderverteileinsatz auf dem Friedhof betrachtet oder wo ich auf der Beerdigung war. In Giesing draußen, schöne Denkmäler stehen da rum, große Grabsteine und dann steht eine ganze Litanei drauf, wer der Mensch war und was er getan hat. solche Menschen ehren, die viel geleistet haben. Aber man muss fragen, was ist es denn vor Gott wert? Alle gehen sie dahin nach dem Laufe dieser Welt. Sie blühen, gedeihen und verwelken wie des Grases Blume. Viele entfalten sich. So schön wie eine Leuchtrakete sind sie anzusehen in ihrer vollen Blüte. Und man schaut sie ihnen auf. Wow, was hat er getan? Und was lebt er uns vor? Was macht er alles? Was bringt er nicht alles zustande? Sie blühen und gedeihen und verwelken am Ende doch wie des Grases Blume. Was bleibt? Der Mensch ist von der Erde genommen. Und er kehrt wieder zur Erde zurück. Erde zu Erde, Staub zum Staube. Das ist die bittere Wahrheit, die viele Menschen in ihrem Leben nicht realisieren wollen. Und nicht einmal will man sich heute einem normalen Verwesungsprozess ausliefern, wie es seit Jahrhunderten üblich ist. Heute will man das alles anders machen. Die Leichen, die müssen schneller in Staub verwandelt werden. Es soll heute auch alles sehr rasch stattfinden, der Verwesungsprozess, und zudem auch noch sehr praktisch und platzsparend auf den Friedhöfen zugehen. Ich hatte vor einigen Jahren mal in Nordrhein-Westfalen die Gelegenheit, im Anschluss einer Trauerfeier ein Krematorium von innen zu besichtigen. Es war für mich schon etwas schockierend, wenn man da so die Treppe runter oder das Untergeschoss runtergekommen ist. Kaum hätte ich es geahnt, was sich da unter dem Erdboden für eine gewaltige Industrieanlage verbirgt. Zwei riesige Verbrennungsöfen waren da, mit gewaltigen Filteranlagen und Armaturen. Und dort fanden jeden Tag 24 Verbrennungen statt. Damals waren es ca. 5000 Verbrennungen im Jahr. Das ist wahrscheinlich noch wenig gewesen im Vergleich, was da heute wahrscheinlich sein wird. Denn die Tendenz war damals schon am Steigen. Und heute ist bestimmt schon viel mehr. Das ist jetzt schon über 15 Jahre her, wo ich das Krematorium besichtigt habe. Im Untergeschoss, da waren Kühlhallen voller Särge. Aber die haben gar nicht alle Platz gehabt. Die muss man alle noch im Flur aufstellen. Keinen Platz vorm Verbrennen. Natürlich fragt man sich da, warum lassen sich eigentlich heute so viele Menschen auf einmal verbrennen? Denn aus der Bibel kennt man solch ein Verhalten nicht. Und man erkennt es auch nicht, dass es im Willen Gottes wäre. Die Antwort liegt schlicht auf der Hand. Denn auch solche Entscheidungen haben etwas mit dem Fleisch zu tun. Mit dem Ich. Ich will es aber so haben und nicht wie Gott sagt. Es hat etwas mit dem eigenen Ich zu tun, ein letztes Ich-Werk des Fleisches. Natürlich meinen auch viele, dass sie mit einer Verbrennung dem Schöpfer davonlaufen könnten. Vielleicht sogar ein scheinbares Entfliehen vor dem gerechten Richter, falls es ihn geben sollte. Tja, natürlich denken wir, als ob das alles so einfach wäre. Man meint es zu beobachten, und das könnt ihr auch allgemein sehen, umso gottlos unsere Gesellschaft wird, umso mehr Betrieb ist in den Krematorien. Ich denke, das kann man feststellen. Umso gottloser unsere Gesellschaft wird, umso mehr Verbrennungen gibt es. Nicht umsonst sagt der Liederdichter, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm kommen wir ans Licht. Aber ohne Gott geht es immer mehr in die Dunkelheit. Und man sollte sich in diesem Leben schon fragen, woher kommst du, lieber Mensch? Und wohin gehst du? Wohin geht deine Reise? Wohin geht deine Lebensreise, lieber Mensch? Und wo willst du hin? Und genau das ist auch unter anderem unsere Frage zu Beginn dieses neuen Jahres 2017. Eine Frage, die auch uns beschäftigen sollte. Wohin gehst du in diesem Jahr? Wohin willst du hin in diesem Jahr? Denn es gibt ja schließlich so viel Vergängliches in dieser Welt, auch Wertloses, mit dem wir uns beschäftigen können. Und auf der anderen Seite haben wir einen ewigen Bestand, und das wird uns in Jesaja 40 auch gezeigt. Gottes Wort. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Und wer Gottes Willen tut, der wird in Ewigkeit bestehen. Und wer Gottes Willen tut, wenn es Werke für Gott sind, dann werden auch seine Werke in der Ewigkeit mit dabei sein. Man wird sie mitnehmen. Warum? Weil es in Gott getan ist. Das ist ein großer Unterschied zu dem, was aus dem Fleisch kommt und nicht in Gott getan ist. Jesaja ruft uns auf. Hast du es denn nicht gehört? Gott ruft uns und auch alle Menschen durch sein Wort, besonders am Anfang eines neuen Jahres auf. Predige, verkündige, sag es weiter. Ja, wir dürfen das in Anspruch nehmen, was auch Gott zu Jesaja gesagt hat. Predige, verkündige, sag es weiter. Das Gras verdorrt, hey ihr Menschen, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das dürfen wir weiter sagen in diesem neuen Jahr. Gottes Wort bleibt ewig. Erstaunlich, wie Gott auch sogar die Menschen und die Technik in jedem Zeitalter gebraucht, um sein Wort unter die Menschen zu bringen. Anfänglich gab es Steintafeln, gab es Pergament, dann gab es Papyrus und dann irgendwann gab es die Druckerpresse im Mittelalter von Gutenberg. Und heute ist die Bibel überall im Internet erhältlich, per Online kann man die Bibel lesen. Man bekommt sie auf CDs, man bekommt sie auf Sticks, man kann sie auf dem iPad oder im Walkman hören. Alles ist so selbstverständlich, man hat überall Zugang. Viele Menschen hören heute im Internet Gottes Wort. Und sie finden übers Internet zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus. So gebraucht Gott auch die Technik. Wunderbar auf der einen Seite. Man muss die Technik nicht immer nur verteufeln. Aber man kann auch sehr Schlechtes daraus ziehen. Und das ist die Gefahr. In jedem Zeitalter bekommt der Mensch die Möglichkeit, Gottes Ruf zu hören. Und dieser Aufruf sehen wir hier in Jesaja 40, 21. Und das ist unser zweiter Punkt, der Aufruf Gottes. Jesaja 40, Vers 21. Und hier lässt Gott ganz klar aufrufen, wisset ihr es nicht? Höret ihr es nicht? Ist es euch von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr die Gründung der Erde nicht begriffen? Scheinbar haben es heute wirklich nicht viele begriffen. Der Aufruf Jesajas geht zunächst an Israel. Aber dieser Aufruf ist genauso für uns und auch für alle Menschen draußen. Wisset ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr die Gründung der Erde nicht begriffen? Hierin geht es um den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und der Schöpfer sollte von keinem Menschen verkannt werden. Und wir wissen ja bereits aus dem Brief an die Römer, dass die Schöpfung heute oder auch schon damals zur Zeit von Apostel Paulus viel mehr verehrt wird oder Wort geworden ist, aber auch heute viel mehr verehrt wird als der Schöpfer selbst. Da muss ich nochmal was erzählen. Geht nicht mehr ums Krematorium, aber nochmal zu meinen Trauerfeiern. Heute habe ich es mit den Trauerfeiern. Da war eine Frau in einem sehr hohen Alter. Sie ist nämlich mit 101 Jahren gestorben. Ah, das ist ja toll, wenn man so alt werden darf und womöglich noch einigermaßen rüstig ist. Und als sie dann doch mit 101 Jahren gestorben ist, da hat sie ihre Trauerfeier schon vorher selbst geregelt gehabt und sie wollte kein Eingangslied in ihrer Trauerfeier zu Gottes Ehre, sondern sie wollte eine Aufnahme von Vogelgezwitscher. Die sollte abgespielt werden. Ja, ein Vogelgezwitscher, das ist zwar auch sehr schön, aber irgendwie schon ein bisschen befremdlich bei einer Trauerfeier. Wie vielmal schöner wäre ein geistliches Lied gewesen, das den Schöpfer ehrt. Und so ehrt der Mensch selbst noch, womöglich in einer Trauerfeier, das Geschöpf mehr als den Schöpfer. Und das bis ins Grab. Allerdings war auch bei dieser Frau kein Grab dran, sondern wiederum Krematorium. Nichts gegen Vogelgezwitscher, ist was Wunderbares. Aber wie kann ich mit Vogelgezwitscher in die Ewigkeit gehen? Wie kann ich mit Vogelgezwitscher in der Ewigkeit bestehen? Wenn das alles ist, woran man sich festhält, dann ist es um die Ewigkeit schlecht bestellt. Kann der Mensch sagen, ich habe nichts von Gott gewusst? Da beruft Gott die Menschen und Gott will den Blick allen Fleisches auf sich lenken. Hast du es nicht gehört, lieber Mensch? Hast du es nicht erkannt? Hast du es denn nicht gewusst? Zumindest hier Deutschland, Europa, das Wort Gottes ist überall vorhanden. Hast du es denn nicht gewusst? Hast du es nicht erkannt? Büchertisch, verteilt, überall. Überall kann man es beziehen. Hast du es nicht erkannt? Hast du es nicht gewusst? Ich habe dir doch mein Wort gegeben. Und wenn du es angenommen hättest, dann hättest du leben können. Wenn du danach gehandelt hättest oder handeln würdest, dann würdest du leben. Lieber Mensch, wer du auch bist, bedenke, wohin die Reise geht. Ja, und auch wir wollen uns mit diesem neuen Jahr 2017 weiter auf unseren Herrn Jesus und auf die Begegnung mit ihm vorbereiten. Auch wir müssen uns fragen, wohin geht die Reise? Hast du es nicht gehört? Lieber Bruder, liebe Schwester, hast du es nicht erkannt? Hast du es nicht gewusst? Der Herr kommt bald. Mit dem Herrn Jesus zu leben, das ist wirklich eine Freude. Und ihm zu dienen und für ihn zu leben hier auf Erden, das ist wahre Erfüllung. Ich weiß nicht, ob ihr das alles schon erfahren habt, aber es ist so. Es gibt nichts Größeres, als für den Herrn Jesus hier auf der Erde zu leben. Nicht für uns selber, sondern für ihn. Das macht Sinn und Erfüllung. Doch es ist auch auf der anderen Seite so, du musst dich jeden Tag neu dafür entscheiden. Ein Tag fällt es vielleicht ganz leicht. Ja, Herr, ich bin da. Du und nicht ich. Und an anderen Tagen, da holt uns vielleicht doch das Fleisch wieder ein. Vor einigen Jahren, da hatte ich mal eine Karte bekommen von Glaubensgeschwistern und darauf stand auf der Vorderseite: Ewigkeitsergriffene greifen alles ewigkeitsmäßig an. Fand ich super, diesen Ausdruck. Ewigkeitsergriffene greifen alles ewigkeitsmäßig an. Und da ist die Frage, bist du, bin ich von der Ewigkeit ergriffen? Sind wir von der Ewigkeit begriffen? Ist die Ewigkeit dein Ziel? Hast du das jeden Tag vor Augen? Dann greife auch deine Tage und deine Zeit ewigkeitsmäßig an. Das ist die Schlussfolgerung. Ewigkeitsergriffene greifen alles ewigkeitsmäßig an. Richte dich auf die Ewigkeit aus. Richte dich auf Gott aus. Und Gott will, dass sich ihm alles Fleisch unterwirft. Er will, dass der Mensch Gottes Größe erkennt. Und wenn wir hier noch in Vers 3 bis 5 hineinschauen, eine Stimme ruft. Und die ruft auch im Neuen Testament. Wir wissen, letztendlich hat Johannes der Täufer solches ausgerufen, aber es gilt auch für uns heute. Eine Stimme ruft: In der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet auf dem Gefilde eine Bahn unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade, und was höckericht ist, zur Ebene werden. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und alles Fleisch zumal wird sie sehen. Denn der Mund des Herrn hat es gesagt. In der Wüste soll dem Herrn den Weg bereitet werden. Was sind Wüstenzeiten letztendlich? Wüstenzeiten sind Vorbereitungszeiten für das Kommende. In der Wüste, gerade in der Wüste, da findet der Kampf zwischen Fleisch und Geist statt. Was hatte Israel 40 Jahre durchgemacht in der Wüste? Da war immer Kampf zwischen Fleisch und Geist. Und wie oft hatte Israel Gottes Willen verworfen, hatte nicht auf Gott gehört, sich sogar selbst Götzen gemacht in der Wüste, gegen Gott gemurrt, es nicht gepasst, wie Gott geführt und geleitet, versorgt hat, sich aufgelehnt und im Ungehorsam verharrt. Doch Jesaja sagt, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet auf dem Gefilde ein, dem Bahn unserem Gott. In der Wüste muss das gerade gemacht werden, was noch uneben ist. Und genauso muss es in unserem Leben geschehen. Jetzt sind wir noch in Vorbereitung für das Kommen des Herrn. Und so müssen auch bei dir und bei mir in diesem Leben Unebenheiten, Täler, und Hügel eben gemacht werden, geglättet werden in unseren Unebenheiten des Herzens. Muss noch viel vorbereitet werden, bis der Herr der Herrlichkeit kommt. In Gottes Wort finden wir immer wieder Vorbereitungen in der Wüste. Da können wir auf Mose schauen, er war 40 Jahre in der Wüste, bevor er von Gott berufen wurde, bis vielleicht auch sein Herz so weit geglättet war. Israel war 40 Jahre in der Wüstenwanderung, bevor es ins Land Kanaan einziehen konnte. Johannes der Täufer, wo hat er sich aufgehalten? In der Vorbereitung als Wegbereiter. Draußen in der Wüste, da ist seine Stimme erschollen. Und Jesus selbst, nach seiner Taufe, ihr wisst, dass er war 40 Tage in der Wüste, um vom Teufel, ja von Satan versucht zu werden. Eine Stimme ruft in Jesaja 40, Vers 3, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet auf dem Gefilde eine Bahn unserem Gott. Und doch sehen wir, wie wunderbar dieser große Prophet Jesaja jetzt hier in Kapitel 40 schon eine neue Zeit anspricht. Eine neue Zeit nach der Wüstenzeit, über die Wüstenzeit hinaus. Also auch nach der Gefangenschaft Israels. Wenn dann in der Gefangenschaft vielleicht dann wieder einiges geglättet wird. Denn auch die Gefangenschaft sollte irgendwann ein Ende nehmen. Doch zuvor musste Gericht und neue Ausrichtung zu Gott geschehen. Das Volk wurde verschleppt, das Nordreich nach Assyrien, das Südreich nach Babylon, 70 Jahre Gefangenschaft. Aber Jesaja spricht in seiner Prophetie weit schon die nächste Höhe an. Das Tal liegt noch dazwischen, das muss doch noch durchgelebt werden, aber er spricht schon die nächste Höhe an. Und deswegen sagt er auch hier in Vers 1, tröstet, tröstet mein Volk. Es wird nicht immer in der Gefangenschaft bleiben. Es wird nicht immer Erziehung und Härte von Gott erfahren. Und es ist ein geistliches Prinzip, dass Wüstenzeiten zur Glättung da sind. Wüstenzeiten auch für Prüfungen da sind. Aber dass nach Wüstenzeiten wiederum Gottes Segen eintritt. Und Gott lässt es durchaus zu, dass Satan dich in Wüstenzeiten versuchen darf. Und Satan will dich zu Fall bringen. Er will alles dran setzen, dass du zu Fall kommst. Denke auch hierbei an Israel in die Wüstenwanderung. Und denke auch an die Versuchung des Herrn Jesus in der Wüste. Satan will dich immer vom Herrn und seinem Wort abtrünnig machen. Und Gott lässt es derzeit noch zu. Er will dir andere Dinge, vor allem Dingen, die Dinge in dieser Welt schmackhaft und plausibel machen. Er will dich wegziehen von der Gemeinschaft mit Gott. Er will dir andere Dinge groß machen, aber nicht den Herrn Jesus. Er will dich zur Sünde verleiten. Er will aber auch den Blick weg von Gott, vielleicht zu dir hin selbst lenken, dass du nur an dich denkst, nicht an Gott. Oder dass man sich in Eigenruhm versenkt, wie ich es anfänglich sagte, auch die Menschen draußen, aber auch wir können in solche Gefahren kommen und denken, oh, was wir doch für gute Menschen sind. Oder was wir nicht alles können. Oder wie wir doch gut sind, ja. Oder was wir schon in dieser Welt alles erreicht haben. Hast du es schon gemerkt? Satans Bestreben liegt immer darin, dich irgendwo von Gott wegzubringen, beziehungsweise dich geistlich zu lähmen. Sei wachsam. Er will dich immer auch ans Diesseitige binden. Denn Satans Ziel ist noch nicht die Ewigkeit. Er möchte dich jetzt an sich binden. Er möchte dir jetzt möglichst großen Schaden zufügen. Denn Satans Welt ist die alte Schöpfung, ist die gefallene Schöpfung und der alte Adam. Das ist Satans Welt. Und da müssen wir bedenken, solange wir hier auf Erden sind, werden wir immer wieder Wüstenzeiten erleben. Das sind Zeiten der Versuchung, das sind Zeiten der Prüfung, das sind aber auch Zeiten der Angefochtenheit. Aber gerade darin möchte, dass Gott du dich bewährst. Gerade in solchen Zeiten möchte er, dass du deinen Blick auf ihn, deinen Herrn, richtest. Und Jesaja ruft dich und mich auf. Bereite dem Herrn den Weg in der Wüste. Und Grundvoraussetzung dafür ist, höre auf Gott und nicht auf die Stimme des Teufels. Höre auf Gott und tue, was Gott gefällt. Und gib dein Fleisch, ja auch dein Ich, in den Tod. Halte dich selbst für gekreuzigt, für gestorben. Und richte dich nicht an den Werten dieser Welt. Gottes Wort sagt uns in Römer 8, Vers 13, denn wenn ihr nach dem Fleische lebet, also wenn ihr Kinder Gottes seid und nach dem Fleische lebet, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Geschäfte des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Und so haben wir die Wahl, zu sterben oder zu leben. Und da geht es um geistliches Sterben oder um geistliches Leben. 1. Johannes 2, Vers 15 sagt uns, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe zum Vater nicht in ihm. Hast du dafür die richtige Blickrichtung? Es gibt in dieser Welt und Wüstenzeit nur eine Blickrichtung, eine wahre Blickrichtung, und das ist der Blick zum Herrn Jesus und der Blick zu seinem Kreuz. Und lieber Bruder, liebe Schwester, nur vom Kreuz kommt unsere Rettung her. Nur am Kreuz ist das kostbare Blut unseres Herrn und Erlösers geflossen. Nur am Kreuz wurde deine und meine Erlösung vollbracht. Und wir sollen uns ja nicht an dem Holzgegenstand festhalten und auf Holzgegenstand blicken, aber im Geiste auf die Erlösung blicken, auf den Herrn Jesus, auf seine Macht und Herrlichkeit. Und dass wir am Kreuz mit ihm gestorben sind. Dass wir unser Tod halten, wir selbst, unser Ich, unser alter Adam, den uns der Teufel immer noch plausibel machen möchte. Wie war das damals in Israels Wüstenwanderung? Komme ich nochmals darauf zurück. Da hat Gott als Gericht zugelassen, dass feurige Schlangen da waren und sie haben die Menschen gebissen. Wer aber konnte errettet werden? Derjenige, der auf die aufgerichtete eherne Schlange schaute. Und das war schon ein Vorausblick auf das Kreuz, wo Jesus die Schlange am Kreuz gerichtet hat. Nur so konnte man von dem Schlangenbiss und dem Schlangengift gerettet werden. Welch ein Vergleich für uns heute, wenn wir vielleicht hoffnungslos sind oder wenn wir in Sünde gefallen sind, wenn wir betrübt sind. Schau auf Golgatha, schau auf das Kreuz, schau auf das, was der Herr getan hat und nicht auf das, was du tust. Vom Kreuz führt ein Weg nach Haus. Den Blick zum Kreuz, den Aufblick zur erlösenden Gnade Gottes, daran müssen wir uns festhalten. Und das gibt uns den festen Halt. Wir lesen hier in Vers 21, Jesaja 40, wo Jesaja aufruft, wisset ihr es denn nicht? Hört ihr es denn nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr die Gründung der Erde nicht begriffen? Und so kommen wir noch zu einem dritten und letzten Punkt. Das erste war die Vergänglichkeit allen Fleisches, zweitens der Aufruf Gottes und drittens, deine Hilfe kommt von Gott. Und das ist wunderbar. Deine Hilfe kommt von Gott. Denn Gott sagt auch dir und mir seine Hilfe zu. Er fordert nicht nur von dir und von mir, sondern er sagt uns seine Hilfe zu. Und da können wir ganz, ganz sicher sein, dass er dir im neuen Jahr ein treuer Helfer sein möchte. Einer, der dir immer zur Seite steht. Denn er ist schließlich ein Gott allen Trostes und aller Barmherzigkeit. Ein Gott voller Mitleid und Erbarmen, auch mit unseren Schwachheiten. Und da müssen wir nochmals kurz auf Vers 1 und 2 zurückkommen. Nicht umsonst ruft Jesaja hier zum Trost auf. Und er spricht durch Gott, tröstet, tröstet mein Volk. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet freundlich zu Jerusalem und rufe dir zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld gesühnt ist, denn sie hat von der Hand des Herrn Zwiefältiges empfangen für alle ihre Sünden. Gott muss auch mal erziehen, er muss auch mal eingreifen, auch bei uns, zur Zeit des Gesetzes sowieso, aber auch bei uns muss er mal irgendwelche Maßnahmen anlegen. Aber er schenkt uns auch all seinen Trost in dem, was wir durchmachen müssen oder wenn die Sünde gesühnt ist. Trost für Israel, diesen Trost dürfen auch wir in Empfang nehmen. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Damals war der Frondienst der Gefangenschaft vollendet. Jesaja spricht schon in Prophetie, weil die Gefangenschaft war noch nicht mal eingetreten. Das ist schon ein Kapitel, der, wie ich vorhin sagte, die Gefangenschaft überspringt. Der Frondienst der Gefangenschaft war vollendet, die Schuld im Bund des Gesetzes gesühnt. Ein Freudenschrei für Jerusalem, eine Erlösung. Israel wird wieder eingesetzt. Und es wird auch eines Tages kommen, wenn diese Weltzeit vorbei ist. Dann wird Israel eingesetzt von Gott. Tröstet, tröstet mein Volk. Aber auch wir als Gemeinde, wir dürfen herrschen mit Gott. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Er hat noch Großes vor mit euch. Und von Zion wird gute Botschaft ausgehen. Jesaja 40, Vers 9b, und es wird erschallen. Seht, da ist euer Gott. Oder Jesaja 40, Vers 10 hier. Seht, da ist euer Gott. Der Herr kommt als ein Starker und sein Arm wird für ihn herrschen. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er erworben hat, geht vor ihm her. Das ist eine Stelle, wo vielleicht der Herr Jesus sichtbar wiederkommt, Jerusalem und Israel aufrichtet und wo vielleicht wir als Gemeinde, als seine Braut mit dabei sind. Er kommt als ein Starker und was er erworben hat. Er hat seine Braut erworben. Die erwirbt er jetzt noch hier auf Erden. Geht vor ihm her. Und er selbst sagt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Siehe, der Herr kommt als ein Starker und sein Arm wird für ihn herrschen. Siehe, sein Lohn ist bei ihm. Und was er erworben hat, geht vor ihm her. Und so müssen wir es auch immer wieder neu lernen, so auf Gott zu sehen, auf die Zukunft zu schauen. Nämlich aufzublicken auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Denn er ist ein Starker und er hat auch sogar Mitleid mit all unseren Schwachheiten. Und sein Arm ist nicht zu kurz, um dir zu helfen. Auch im neuen Jahr nicht, in diesem Jahr nicht, 2017. Sein Arm ist nicht zu kurz, um dir jederzeit zu helfen. Es ist nur die Frage, ob du auf ihn blickst, ob du mit ihm wandeln möchtest. Siehst du auf seine Größe? Und wir gehen noch kurz weiter zu den Versen 12 und 13. Ich kann gar nicht alles im Detail behandeln. Aber hier werden uns vier große Fragen gestellt. Um die Größe Gottes zu erkennen, hier geht es jetzt zuerst um den Schöpfer. Wer maß die Wasser mit der hohlen Hand? Ist die erste Frage. Zweitens, wer grenzte den Himmel mit der Spanne ab? Drittens, wer wog die Berge mit der Waage ab und die Hügel mit den Waagschalen? Viertens, wer unterrichtete den Geist des Herrn? Hat das etwa der Mensch getan? Darauf möchte Gott hinaus. Hat das das Fleisch getan? Nein, niemals. Zwar macht der Mensch ja keinen Halt mit allen möglichen Forschungsprojekten. Wir wissen, dass wie rasant auch die Forschung und Entwicklung, die Technologie in allen Ecken und Enden vorangetrieben wird. Auch wird der Weltraum immer mehr ausgeforscht, das Universum. Der Mensch will über das Maß aller Dinge hinaus. Und dabei müssten Sie nur mal Jesaja lesen. Wer maß die Wasser mit der hohlen Hand? Wer grenzte den Himmel mit der Spanne ab? Wer wog die Berge mit der Waage und die Hügel mit den Waagschalen? Wer unterrichtete den Geist des Herrn? Der Mensch möchte so viel erforschen und hat nicht mal begriffen, dass Gott das alles gemacht hat. Spitzentechnologie will den Menschen heute zur Unabhängigkeit, ja zu einer scheinbaren Freiheit führen. Das ist für viele heute in unserer Gesellschaft auch das moderne Götzensystem. Viele Menschen, sie klammern sich an die Wissenschaft, an die wissenschaftlichen Errungenschaften. Da brauchen wir keinen Gott mehr. Das habe ich erst vor 14 Tagen wieder ganz deutlich gehört auf der Straße. Die Wissenschaft, die Wissenschaft. Wir brauchen keinen Gott. Man klammert sich an die Wissenschaft und an technologische Werke. Doch die Frage bleibt nach Vers 18. Wen wollt ihr eigentlich Gott vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen? Sollen wir ihn etwa am Ende doch noch mit der Wissenschaft oder mit der Technologie vergleichen? Sollen wir Gott mit einem Bordcomputer oder mit einem Roboter oder mit Hightech vergleichen? Oder sollen wir ihn mit einer modernen Raumfahrtrakete vergleichen? Nein, niemals. Sonst sind wir ja jetzt wieder am Anfang der Predigt angelangt mit der Silvesterrakete. Sie steigt auf, geht in Blüte und irgendwann kommt sie wieder runter und es bleibt nur Schall und Rauch. Nein, das ist nicht Gott. Das ist nicht unser Gott. Das ist nicht seine Stimme und das ist auch nicht sein Wort. Sein Wort löst sich eben nicht auf in Schall und Rauch. Und er sagt, wisset ihr es denn nicht? Höret ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr die Gründung der Erde nicht begriffen? Nach Vers 21 oder Vers 22. Der ich über dem Kreise der Erde sitze und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind. Oder Vers 25. Wem wollt ihr mich vergleichen? Dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Er ist der Heilige Israels, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er, der Gott, der jeden Menschen kennt. Und er, der seine Kinder, der dich und mich ja auch beim Namen nennt. Und der Heilige Israels, der hat auch damals schon sein Volk und Erbe nicht vergessen. Aber sie haben gemeint, er hätte sie vergessen. Er hat auch Jakobs Spross nicht vergessen. Obwohl Israel im Fleisch wandelte und sich enorm von Gott abgewandt hatte, so hatte sich Gott doch immer zu seinem Bündnis mit Israel gestellt. Er hatte sein Volk weiter versorgt, selbst noch dann, wo es in der Gefangenschaft war, und hat da wieder einzelne Menschen eingesetzt, von denen wir heute noch prophetische Schriften haben. Nach 70 Jahren hat er sein Volk wieder herausgeholt. Der Tempel und Jerusalem durfte wieder aufgerichtet werden. Gott ist treu. Hatte Israel da irgendeinen Grund, um sich bei Gott zu beklagen? Wohl eher nicht. Eher hatte Gott einen Grund, sich bei Israel zu beklagen. Und doch stellt Gott hier die Frage noch in Vers 27. Und er spricht zu Jakob: Warum sprichst du denn, Jakob? Und auch Israel, und sagst du, Israel, mein Weg ist vor dem Herrn verborgen und mein Recht entgeht meinem Gott. Wohl hat Jakob bzw. Israel Gott Vorwürfe gemacht und gedacht, Gott sieht mich nicht, der hört mich nicht, der weiß gar nicht, wie mir es geht und der hat keine Ahnung und gemeint, der Gott lebt wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber Gott hört solches. Er hört und sieht es auch bei dir und bei mir, wenn wir solche Dinge daherreden oder vielleicht gegen ihn arbeiten. Und er fragt vielleicht auch dich heute, warum sprichst du denn so? Du, so und so. Mein Weg ist vor dem Herrn verborgen und mein Recht entgeht meinem Gott. Warum sprichst du so? Du entgehst Gott niemals. Und Gott entging auch Israels Weg und Recht in keinster Weise, weder damals noch heute. Und das kann auch dich und mich für das neue Jahr 2017 ermutigen und trösten. Denn auch dein Weg ist vor dem Herrn niemals verborgen. Auch entgeht ihm dein Recht, oder vielleicht mal auch scheinbares Recht, nicht, niemals. Sondern er ist der Gott der Gerechtigkeit. Und er ist derjenige, der der wahre Streiter ist für dich, der Recht und Gerechtigkeit übt. Ja, noch mehr. Er kennt sogar deine und meine Schwächen. Er kennt auch deine und meine Ängste, dein und mein Versagen. Er kennt auch deine Nöte und Sorgen. Ihm entgeht nichts, aber auch gar nichts. Was er aber will, ist, dass du dich auf ihn ausrichtest, dass du dich an ihn klammerst, dass du ihm glaubst, dass du ihm vertraust, dass du mit ihm lebst. Denn du sollst nicht in diesen Dingen versinken, in deinen Schwächen, in deinen Ängsten, in deinen Nöten und Sorgen. Du sollst nicht darin versinken, nein. Du sollst auch nicht darin verzagen, denn deine Hilfe ist auch in diesem Jahr nicht fern von dir. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott und Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde und nicht matt, sagt Jesaja. Und sein Verstand ist unerschöpflich. Er schenkt dir Hilfe und er will dir Hilfe schenken. Und das aus der Ewigkeit her. Bist du müde geworden? Vielleicht auch noch im alten Jahr oder jetzt im Anfang vom neuen Jahr. Natürlich nach einer unruhigen Nacht eher sowieso, aber allgemein. Bist du müde geworden? Dann bekommst du von ihm wieder neue Kraft. Fühlst du dich unvermögend? Bist du unvermögend in vielen Dingen? Dann sagt er dir Stärke zu. Ja, der seelische Mensch blüht und verwelkt. Und Jesaja sagt, Knaben und Jünglinge, die aus eigener Kraft strotzen, die fallen. Aber die anderen, nämlich diejenigen, die auf den Herrn harren, die sich an diesen Herrn klammern, die ihm vertrauen, die mit ihm leben, die bekommen Gnadenströme von der Ewigkeit her. Denn wer auf den Herrn harrt, der bekommt neue Kraft. Kraft zum Weitergehen, Kraft zum Leben, Kraft zum Überwinden. Wer in dieser Zeit auf den Herrn harrt, der wird heute schon und ganz besonders in Ewigkeit vollkommene Kraft bekommen. Ja, unvergängliche Kraft, die nie wieder ausbrennt. Wer auf den Herrn harrt, der wird in Ewigkeit bleiben. Der wird sich nicht in Schall und Rauch auflösen. Zum Abschluss noch die Verse 28 bis 31. Weißt du denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde und nicht matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und Jünglinge fallen. Die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Haben wir es heute gehört? Hast du es gehört, lieber Mensch? Hast du es gehört, lieber Bruder, liebe Schwester? Dann halte an Gottes Wort fest, denn des Herrn Mund hat es gesagt. Amen. Beten wir. Wir danken dir, allmächtiger Gott und Vater, der sich als der große, herrliche und wunderbare Schöpfer erweist, allein schon in seinem Wort, aber auch wenn wir in die Schöpfung hineinsehen, wie du alles geschaffen und gemacht hast, wie du die Pflanzen geschaffen hast, aber auch die Menschen und die Tiere. Und doch ist alles der Vergänglichkeit preisgegeben. Und am Ende wird nur eines bleiben: wer sich auf dich ausgerichtet hat, wer mit dir gelebt hat, wer dich in sein Leben eingelassen hat und wer Werke in dir getan hat. Wir möchten dir so sehr dafür danken, dass wir dich kennenlernen durften. Und doch steht uns jeden Tag auch unser Versagen vor Augen. Wir sind mit vielen Fehlern immer wieder belastet. Sünde möchte uns umschlingen, verkehrte Verhaltensweisen, Dinge, die dir keine Ehre bereiten. Und so möchten wir beten, Herr, dass wir immer mehr von dir her verändert werden, einsichtig werden, verständig werden, mit dir zu leben, aber auch immer wieder den rechten Glauben empfangen von dir, der letztendlich auch nur von dir kommt, das Vertrauen an dir festzuhalten, uns auf dein Wort zu stützen. Alles kommt von dir. Und wenn wir Dinge bekommen haben von dir, dann möchtest du, dass wir auch manches tun. Und dafür danken wir dir, dass du es am Ende selbst vollbringen möchtest. Wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass wir, Herr, uns dir, dem großen, starken und allmächtigen Gott, auch jetzt ganz bewusst anbefehlen dürfen, auch für dieses neue Jahr, das vor uns liegt. Wir überschauen dieses Jahr in keinster Weise. Aber wir wissen, dass dir, o Herr, schon alles gegenwärtig ist. Du siehst schon das Ende dieses Jahres und was in diesem Jahr alles drin sein wird. Du hast keine Vergänglichkeit, sondern bei dir ist alles gegenwärtig. Und da danken wir dir und danken dir, dass wir Winzlinge uns an dir festhalten dürfen, an deinem starken Arm, an deiner allmächtigen Schöpferhand, aber auch in deiner Erlöserhand. Und danken dir, dass du lebst, dass du uns vorausgehst, dass du uns begleitest und dass du da bist, jeden Tag aufs Neue und dass wir mit dir täglich rechnen dürfen, sei es persönlich oder auch in der Gemeinde. Wir danken dir und preisen dich auch für diese gemeinsame Zeit heute im Gottesdienst, für alles, was wir jetzt hören durften. Lass es uns im Herzen noch weiter bewegen. Danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen.